Asbest. Gut, schön. Die Slides sollten jetzt online sein unter Erträglichkeit, so heiße ich auch, Erträglichkeit. Wir wollen heute über das Thema Schwarmjustiz sprechen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Student der Medieninformatik im Masterstudiengang an der Fachhochschule Düsseldorf. Ich interessiere mich genau für zwei Sachen, nämlich für Motivationsdesign. Das ist die Frage, wie man Leute dazu bringt, auf den Facebook-Button zu klicken und dabei glücklich, auch noch glücklich zu werden. Und die zweite Sache ist die soziale Gesichtserkennung. Soziale Gesichtserkennung kann man sich vorstellen, als alle Leute haben Smartphones, da gibt es Gesichtserkennung und alle und jeder kann jedem gegenseitig Gesichtserkennen. Ich schaue mir eben an, wie sich Gesellschaft, wie sich Geschäftsmodelle, wie sich halt alles durch diese Technologie möglicherweise verändern. Das Thema, das ich euch heute vorstellen will, nennt sich Social Media Bürgerkrieg, digitale Bürgerwehr entdeckt Gesichtserkennung. Digitale Bürgerwehr ist in Deutschland seit dem Fall Emden nichts Neues. Da hatten wir einen digitalen Mob, der beschlossen hat, eine Facebook-Gruppe zu gründen und am nächsten Tag vor ein Polizeirevier zu ziehen und die Herausgabe eines Unschuldigen zu fordern, um dann Lynchjustiz an ihm zu verüben. Wir kennen auch andere Fälle wie Frau Friedrich oder Anonymous, die gegen die Verwerter und alle, die pro Urheberrechts offene Briefe unterschreiben sind. Das alles sind Anzeichen von einem Online-Pranger. Und der Social-Media-Bürgerkrieg ist die Weiterentwicklung des Online-Prangers. Der Social-Media-Bürgerkrieg ist außerdem ein Gegenentwurf zur Facebook-Revolution. Die Facebook-Revolution ist nämlich so eine romantische Vorstellung, möchte man sagen, in den Medien, indem man sagt, naja, Facebook-Revolution, das war ja ganz toll im arabischen Frühling. So als könnte man irgendwie Afghanistan mit da genug iPods und iPads abwerfen und WLAN geben und schon das Land demokratisiert. Und der Social-Media-Bürgerkrieg ist eben ein Gegenentwurf dazu. Das Ganze möchte ich an einem Beispiel demonstrieren, nämlich an den UK Riots, also an den Ausschreitungen von London. Ihr erinnert euch bestimmt, manche Viertel in London haben gebrannt, es gab Plünderungen, über 3000 Leute wurden verhaftet. Und da schauen wir uns die Social-Media-Nutzung dabei an. Eines der wichtigsten Bilder, ein Symbolbild, das das Ganze am besten beschreibt, wurde von der Londoner Polizei am 9. August 2011 hochgeladen auf Flickr. Die haben ein halbes Dutzend Bilder von Verdächtigen und von Zeugen, von möglichen Plünderern hochgeladen und haben also gesagt, liebe Leute, liebe Bürger, helft Großbritannien, identifiziert diese Leute. Die Londoner Polizei hat also nichts anderes gemacht als Crowdsourcing der Gesichtserkennung. Darum hat sie gebeten. Und das Netz hat auf zweierlei Weise darauf reagiert. Erste Reaktion, das Netz hat sofort gesagt, ja, diesen alten Mann, den kennen wir und konnten sogar seine Adresse in den USA eingeben. So, die erste Reaktion war also null. Die zweite Reaktion war, es entstanden dezentrale digitale Bürgerwehren, die nichts anderes gemacht haben, als die Plünderer zu jagen. Und zwar online, mit Hilfe von Social Media. Was heißt das für die Gliederung? Ich habe das Ganze in zwei Teile untergeteilt. Das erste ist ein bisschen die Einführung in die Gesichtserkennung, was es da so für spannende Dinge gibt. Wir müssen Facebook verstehen, weil die digitale Bürgerwehr die Facebook-Gesichtserkennung missbrauchen wollte, um eben Plünderer zu jagen und was eigentlich so soziale Gesichtserkennung heißt und ob man sich davor schützen kann. Und im zweiten Teil geht's dann, zeige ich, wie das Konzept des Social Media Bürgerkriegs, wie sich die Leute organisiert haben, wie sie angefangen haben, die Plünderer zu identifizieren, zum Teil mit Gesichtserkennung, und wie sie an ihnen Vergeltung ausgeübt haben. Die nächsten zwei Folien, also es geht jetzt um ein bisschen die Einführung in die Gesichtserkennung. Ich habe mir gedacht, ich überspringe einfach die langweiligen zwei Folien, wo erklärt wird, wie Gesichtserkennung funktioniert und 3D-Gesichtserkennung funktioniert. Und wir fangen gleich bei Facebook an. Die Voraussetzung für dass eine Gesichtserkennung bei Facebook passiert, ist erstmal eine Markierung. Das heißt, irgendjemand muss manuell Facebook sagen, das sind die biometrischen Daten einer Person. Anders gesagt, die automatisierte Gesichtserkennung beginnt schon damit, dass der Nutzer dem Facebook-Algorithmus hilft, Gesichter zu erkennen und sie zu markieren. Das ist die Voraussetzung, weil Facebook braucht natürlich eine Datenbank und muss natürlich biometrische Merkmale mit irgendwas vergleichen. Und durch dieses Tagging, durch dieses Markierung, fängt schon die Gesichtserkennung an. Das ist eine, für Facebook die erste Buchstabe. Jetzt sagen wir mal, diese Mara hat sich also selbst markiert und lädt ein Foto von einer Freundin bei Facebook und will diese, eben diese automatisierte Gesichtserkennung nutzen. Was passiert? Nun, die Gesichtserkennung schaut sich also an, wo ist ein Gesicht? Dann wird gesagt, das sieht nicht wie ein Gesicht aus, das ist eine Pappschachtel. Dann findet die Gesichtserkennung ein Gesicht, sagt, so, das ist ein Gesicht, dann werden die Merkmale im Gesicht erhoben. Also das heißt, da werden sowas angeschaut wie der Abstand zwischen den Augen im Verhältnis zum Mund. Also irgendwelche biometrischen Merkmale, die sich über die Zeit kaum verändern. Und diese ganzen Merkmale, das können 20 Stück sein, das können 2000 Stück sein, je nach Algorithmus, werden zusammengefasst zu einem Datenpunkt und dieser Datenpunkt wird eben verglichen mit dem, was schon Facebook hat, also solche Tagging. Und das Sicherheitsmerkmal von Facebook ist ja, die sagen, ja, das kann man ja nicht missbrauchen, weil diese Datenbank, gegen die verglichen wird, sind eben nur die Freunde. Das heißt, wenn die liebe Magen ihre Freundin da hochlädt, dann wird eben nicht gegen die 900 Trilliarden Facebook-Nutzer gematcht, sondern nur gegen ihre 200 Freunde oder wie viel auch immer sie hat. Und eben die, die auch noch ein Tagging durchgeführt haben, also die getaggt wurden. So. Und dann, sobald also Facebook festgestellt hat, ne, das ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, nennen wir jetzt Frau Müller, dann fragt Facebook etwas ganz Wichtiges. Das ist der zweite Part. Nämlich, da fragt es jetzt die Magen, ist das denn Frau Müller? Das heißt, es erscheint ein Dialog und wird gesagt, ja, nein. Was Facebook letztendlich damit macht, Facebook sichert sich eine Zertifizierung der Biometrie dadurch. Das heißt, der Nutzer hilft schon wieder der Facebook-Gesichtserkennung, immer besser zu werden und immer besser Gesichter zu erkennen und Menschen zu erkennen. Das ist also der zweite Part. Das ist eigentlich wie bei Google. Google gibt man ja auch nicht Fragen ein, sondern Google gibt man Antworten und verbessert dadurch den Algorithmus. Das ist dasselbe wie Facebook. Und wir werden uns dann in der zweiten Hälfte des Vortrags anschauen, wie man das ausnutzen kann. Ich habe ein bisschen vorgestellt, soziale Gesichtserkennung, dann könnte man auch sagen, dass jeder in seiner Hosentasche so eine Gesichtserkennung mitführt, mit seinem Handy, irgendwann mal, das könnte passieren. Und wir so eine Gesellschaft sind, die Gesichtserkennung haben und irgendwie müssen wir damit leben. Es ist aber noch nicht so weit, deswegen sammle ich alle möglichen Zwischenstufen. Und mich interessiert vor allem nichts im Sicherheitsbereich, also nicht irgendwie Flughafen, sondern alles, was nichts mit Sicherheit zu tun hat. Und ich habe das Ganze in einer Tech-Cloud gesammelt und wenn ich das auf Konferenzen vorstelle, bitte ich die Leute immer irgendeinen Begriff zu wählen und dann besprechen wir den Begriff und sagt, was sich dahinter verbirgt. Und ich habe festgestellt, in 100% der Fälle fragen die Leute immer nach der Katzenklappe. Ich glaube, das liegt daran, dass das Internet, also wenn die Realität aus Atomen besteht, dann besteht das Internet eben aus Katzen. Katzen sind sozusagen der kleinstmögliche Teiler des Internets, alles was darunter ist, hält das Internet einfach nicht mehr zusammen. Also erzähle ich mal die Geschichte der Katzenklappe. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt einen Typen, der eine Katze hatte und diese Katze hatte die Eigenschaft, Tiere zu jagen im Garten und hat diese Tiere immer mitgebracht und hat ihn aufs Sofa gelegt. Das ist natürlich unschön. Also hat er sich gedacht, ich baue so eine Röhre, durch die die Katze durchläuft. Und wenn die durch diese Röhre läuft, in 15 Sekunden, wird Katzengesichtserkennung durchgeführt. Letztendlich wird ihr, vereinfacht gesagt, ihr Schatten angeschaut. Und in diesem Schatten wird eben erkannt, hat sie etwas im Mund oder nicht. Das heißt, wenn sie etwas im Mund hat, eine Beute, dann steht sie da vor dieser Klappe und sagt miau, 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 kommt aber nicht rein, weil sich die Katzenklappe nicht öffnet. Also hat die Katze gelernt, okay, wenn ich mit Beute komme, öffnet sich die Klappe nicht, also geht sie wieder in den Garten und vergräbt das Tier. Und sobald geht rein und sobald da nichts drin ist, kann sie durch. Ich schätze, wir können noch ein, zwei Geschichten besprechen. Also schreiben Sie einfach rein, wenn Sie was hören wollen von den Begriffen.
Getränkeautomat,
genau. In Japan gibt es einen Getränkeautomaten, der Gesichtserkennung insofern anwendet, dass er sich das Geschlecht anschaut und das ungefähre Alter. Das heißt, man hat irgendwie erhoben, um 18 Uhr abends, wenn der japanische Businessman total stressig von seinem Alltag drankommt, dann wählt er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Latte. Und diese Latte wird dann eben angezeigt, weil man erkennt, aha, das ist ein japanischer Geschäftsmann. So, und Frauen kriegen dann was anderes zu sehen. Sake. Noch eins? Die Bar. Ja. Es gibt eine App, die nennt sich Scene Tab in den USA, besonders, ich glaube, in San Francisco und in Chicago. Da wird, bevor man in eine Bar eintritt, also da ist vor jeder Tür in der Bar ist eine Gesichtserkennung platziert und diese Gesichtserkennung guckt sich genau dasselbe wie beim Automaten, das Geschlecht an und das Alter an. Und man hat am Ende eine App, in der letztendlich steht, was gerade in dieser Bar los ist. Das heißt, da wird am Ende gezeigt, irgendwie die Bar, lalala, da sind jetzt 70% Frauenanteil und die sind ungefähr im Alter von 35. Da soll eben auf eine creepy Art und Weise bestimmte Schichten von Leuten in bestimmte Bars locken. Oder eben, wenn man, weiß ich nicht, wenn man auf Männer steht und sieht, da ist ein Männeranteil von 90%, dann geht man halt in diese Bar. Ja, und weiß dann live, was los ist. Also diese Gesichtserkennung macht sozusagen nichts anderes, als Leute zu zählen. Ich glaube noch, letztes Beispiel.
Naturschutzgebiet.
Es gibt eine bestimmte Art von Affen, ich weiß jetzt nicht welche, Schimpansen oder Orangutan oder so, bei denen die menschliche Gesichtserkennung versagt. Also die menschliche Gesichtserkennung kann sie nicht unterscheiden. Und die Forscher haben ein Naturschutzgebiet, einen ganzen Wald voller Videokameras installiert, also die überwachen diesen Wald. Und da ist eine Gesichtserkennung, die Affen identifiziert, die dort leben. Da kann man sie zählen, da kann man besser feststellen, wie die wandern und ob es da einen neuen Affen gibt oder nicht. Und das dauert halt für einen Forscher ziemlich lange, tatsächlich zu sagen. Der muss wahrscheinlich den Affen fangen und den irgendwie betäuben und zu gucken, ist der das oder nicht. Natürlich haben sich viele Menschen gedacht, ja, diese Gesichtserkennung, wie schon gesagt, ein bisschen creepy. Gibt es denn irgendeinen Weg? Und ein Designer, der Adam Harvey, hat sich damit beschäftigt. Er hat sich gefragt, kann man nicht intelligent Haar ins Gesicht legen? Oder kann man nicht intelligent irgendein Make-up entwickeln, das eben die Gesichtserkennung ausschaltet? Und er hat so ein Proof of Concept gemacht und hat tatsächlich eine bestimmte Maskierung gefunden, bei der Gesichtserkennung nicht mehr funktioniert. Das sieht man da bei den älteren Bildern. Das greift Kontrastunterschiede im Gesicht auf, also das macht sie sozusagen zunichte, auf die bestimmte Gesichtserkennungsalgorithmen basieren und deswegen kann die Gesichtserkennung nicht abgeführt werden. Die Gesichtserkennung erkennt gar kein Gesicht, also es kann nicht mein Gesicht lokalisieren. Von identifizieren wollen wir gar nicht reden. Bei diesem Beispiel geht es aber, glaube ich, noch viel mehr drum. Es geht nämlich, weil es Mode ist, auch um Identität. Es geht letztendlich um ein Cyberpunk-Look, also um eine Mode, die sagt, ich möchte nicht gesichtsgescannt werden. Ein viel interessanteres Beispiel, jetzt für uns, für den Social Media Bürgerkrieg, ist diese App. Die funktioniert folgendermaßen. Jedes Gesicht das aufgenommen wurde von dieser App, wird per se verpixelt. Und man muss dann ein bestimmtes Gesicht, wenn man es unbedingt entpixeln will, da muss man darauf klicken und sagen, ich möchte das entpixeln. Das muss man natürlich zugeben, naja, in Deutschland, gut, wir könnten jetzt für ACTA allen möglichen Leuten Anonymous-Masken drüberlegen. Geht auch. Aber diese App wurde erfunden so für solche Länder wie Syrien oder in anderen Ländern, wo also Verletzungen der Menschenwürde passieren. Und die Leute gehen so vor, dass sie natürlich diese Menschenrechtsverletzungen fotografieren oder ein Video machen auf YouTube und das Regime schaut sich die Quellen an. Und so kann man durch ein Foto, dadurch, dass man letztendlich ja etwas Gutes tun will, kann man sich selbst oder seine Freunde gefährden. Also hat sich ein NGO und eine Open-Source-Entwickler gedacht, dass die eine Android-App geschrieben haben und hier werden eben alle Gesichter verpixelt und alle Geo-Informationen entfernt, sodass man sich nicht mehr selber gefährdet. Anders gesagt, hier funktioniert, hier ist ein Gesichtserkennungsalgorithmus, das einen anderen Gesichtserkennungsalgorithmus ausschaltet. Kommen wir also zu den UK Rights. Wie haben sie sich organisiert? Wie haben sie die Leute identifiziert, die sie jagen wollten? Und wie haben sie Vergeltung erhalten? Zuerst Organisation. Es gab extra Twitter-Aggregatorkonten, die alle möglichen Nachrichten, die nur dafür für diese UK Rights gemacht wurden, die haben alle möglichen Nachrichten gesammelt und haben sie dann mit Befehlen weitergeschickt und gesagt, hier ist ein bestimmtes Informationsstück, hier, lieber Nutzer, mach was draus. Und die Leute, die schon ein Twitter-Konto haben, die haben sich über einen Hashtag organisiert, beispielsweise über Name and Shame. Und das sieht man durch die Sprache, Name and Shame, der typische Online-Pranger, steht schon in dieser Organisationskultur, die sie gemacht haben, drin. Des Weiteren, so bei Twitter, des Weiteren gab es natürlich eine Facebook-Gruppe, die innerhalb von mehreren Tagen, zwei, drei Tagen, auf ca. 950.000 Mitglieder gewachsen ist. Die haben sich ganz lustig genannt, die haben gesagt, dass sie eigentlich die Justiz unterstützen wollen. Also die Schwarmjustiz hat gesagt, dass sie die Justiz unterstützen wollen, weil es um diese Riots niederzuschlagen. Wir gucken uns später ganz genau an, was in dieser Gruppe passiert. Soweit also die Facebook-Organisation. Es gab auch natürlich noch mehr Gruppen, aber man könnte schon sagen, über 1 Million Menschen haben bei dieser Sache mitgemacht. Identifikation. Ja, natürlich kann man nicht einfach auf irgendjemand im Internet zeigen und sagen, du hast bei den Plünderungen mitgemacht. Also mussten sie irgendwelche Informationen suchen. Und sie sind dabei, also die digitale Bürgerwehr, die Schwarmjustiz, ist dabei eigentlich wie das hat dasselbe gemacht wie Bürgerjournalisten. Sie haben also recherchiert, sie haben angefangen Screenshots zu sammeln, in Social Media Kanälen zu gucken, bei Leuten zu schauen, die ihre Facebook-Privateinstellungen eben schlecht gesichert haben, um zu schauen, was sie in diesem Zeitraum so geschrieben haben. Und es gab natürlich Leute, die tatsächlich die Plünderung bei Social Media organisiert haben, oder über Twitter, natürlich ganz minimal, aber auch Scherzbeute. Hier ist beispielsweise so eins, da hat einer bei Facebook geschrieben, dass er doch gerne ja, London brandschatzen will, ne, Smash London und so weiter. Lass uns also zusammentun und London platt machen. Fun Fact, 11 Leute haben das gemacht. Nun kommen wir zu einem interessanten Thema, nämlich Crowdsourcing der Gesichtserkennung. Dadurch, dass die Londoner Polizei ja selbst gesagt hat, die Leute, die Schwarmjustiz gebeten hat, die Leute zu identifizieren, haben die sich gedacht, okay, dann haben wir einen Freischein. Wie wäre es denn, wenn wir diese tolle Gesichtserkennungstechnologie anwenden, um die Plünderer zu fassen? Und es gab verschiedene Anzeichen, verschiedene ja, Webseiten, die versucht haben, genau das zu tun, auf unterschiedliche Weise, zuerst zu identifizieren mit automatisierter Gesichtserkennung, mit manueller Gesichtserkennung, also wo tatsächlich die Menschen das machen. Und auch der dritte Weg ist eben, diese ganzen Bilder möglichst breit zu streuen und zu verbreiten. Und ein Reporter hatte etwas ganz Interessantes bemerkt, als er so eine Seite angeschaut hat. Er hat gesagt, naja, früher, als es noch so Dorfgemeinschaften gab, hat sich die Dorfgemeinde gesammelt, hat die Fackeln und die Mistgabeln in die Hand genommen, um eben Lynchjustiz zu verüben. Im Internetzeitalter, im Zeitalter der Social Media, ist es so, dass die Mistgabel und die Fackel durch den Algorithmus ersetzt wurden. Übrigens eine kleine Empfehlung, Frank Krieger hat, glaube ich, gestern in der FAZ einen sehr schönen Artikel zu Algorithmen geschrieben, die auch in diese ähnliche Richtung gehen. Kann ich also nur empfehlen, um sich da zu vergewissern, was es noch, wie Algorithmen uns verändern. Schauen wir uns also jede einzelne Webseite an. Es gab Open-Source-Entwickler, die sich gesagt haben, wir haben diese Technologie, wieso sollten wir sie nicht nutzen? Wir haben also eine Google-Gruppe gegründet und haben sich dort gefragt, naja, es gibt ja dieses tolle Facebook, wieso machen wir nicht irgendwas, damit die Facebook-Gesichtserkennung diese Gesichtserkennung der Plünderung übernimmt? Deren Gedanke war, eine App zu machen oder eine Webseite, die sich nennt Do Your Friends Right. Dort sollte sich der Facebook-Nutzer mit seinen Daten einloggen und die App würde die ganzen Flickr-Bilder und die anderen Bilder, die von der Polizei veröffentlicht wurden, in die Galerie hochladen und dann würde natürlich die automatisierte Facebook-Gesichtserkennung stattfinden. Zwar ist es natürlich gegen die 200 Leute, die man so viele Freunde hat, aber das sollte zumindest der Trick sein, um eben dieses Sicherheitsmerkmal von Facebook zu umgehen. Die Leute sollten letztendlich zum biometrischen Verrat an ihren Freunden angeschlüsselt werden. Und wenn jemand erkannt wurde, könnte ja so ein Button, kleiner roter Button blinken, der sagt, möchtest du nicht deinem Vaterland einen guten Dienst erweisen und diesen Plünderer melden? Wir wissen, dass er ein Freund ist, aber die Polizei sollte ermitteln. Das ist das, was sie geplant haben. Kurz, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wir sind damit geschafft. Nächste Seite. Also das heißt, die automatisierte...
Ja, ganz kurz, woran sind Sie gescheitert?
Sie sind gescheitert, weil Sie in dieser kurzen Zeit keine App basteln konnten. Das liegt zum Beispiel daran, dass Facebook eine eher schlechte API macht. Deswegen haben Sie Folgendes gemacht. Sie sind zu dem Hersteller gegangen, den auch Facebook bezieht, die nennen sich Facecom und haben dann diese freie API von Facecom benutzt und haben dann Bilder angeschaut von Leuten, die schon identifiziert wurden. Die Wahrscheinlichkeit lag unter 70% und sie mussten sich eingestehen, dass sie mit 70% eigentlich nicht die Polizei zu gehen können, um jemand zu sagen, dieser Typ war's, bitte ermitteln.
Aber dann sind Sie nur technisch
gescheitert. Sie sind technisch gescheitert zum einen. Zum anderen waren Sie, Sie haben sich nicht durch Pseudonyme getarnt und haben auch relativ schnell Todesdrohungen bekommen und solche Sachen. Und wenn Sie, Sie sind auch in ein Forum gegangen und haben gesagt, Leute, hilft uns. Und gemäß der Hackerethik wollte irgendwie keiner helfen, was sie nicht verstanden haben und haben gesagt, Räusper, ist das wirklich eine gute Idee, was ihr davor habt? Denkt mal drüber nach. Das heißt, sie sind letztendlich auf vielen Fällen gescheitert, aber zumindest nicht auf der, also nicht auf der ethischen Seite von ihnen aus, sondern an der technischen Seite.
War
denn
kein wären viele Leute damit.
1 Million Facebook-Nutzer offensichtlich schon. Also ich meine jetzt bei dieser Gruppe, wir wollen jetzt genau anschauen, in welchen Dimensionen das ist. Darum geht es. Es geht um tatsächlich eine riesige Zahl von einer digitalen Bürgerwehr, die diese Leute vernichten will, sozial vernichten. Ja, und natürlich, es gibt Leute, die natürlich dabei mitziehen würden. Ja, nächste Webseite, also das heißt, automatisierte Gesichtserkennung hat offensichtlich nicht funktioniert. Dann gab es natürlich andere Webseiten, die eher auf die manuelle Gesichtserkennung gesetzt haben. Es gab also so ein Tumblr und einen Typen, der einfach alle möglichen Bilder von den Plünderungen gesammelt hat. Und dann neben seiner Page gesagt hat, wenn man jemanden identifiziert, bitte ruft diese Nummer anonym an und dann werdet ihr mit der Polizei verbunden. Dieses Blog hat weniger als 24 Stunden überlebt, Weil der Typ erkannt hat, diese ganzen Bilder, die zu ihm gesendet werden, der kann eigentlich gar nicht wissen, aus welcher Zeit sie stammen. Und dadurch, dass sie überhaupt gepostet werden, gibt es einen Verdacht, von dem sich eigentlich niemand so richtig herauswaschen kann. Er prangert diese Leute an, das hat er letztendlich erkannt, und die Webseite so schnell wie möglich abgeschaltet. Wie gesagt, weniger als 24 Stunden. Weil Elektronik in der Öffentlichkeit tragen, ist in Großbritannien keine Straftat. Das ist auch bei den Plünderungen. Eine etwas cleverere Idee, so gesehen, war das hier. Da hat man alle möglichen Bilder auch wieder von den Plünderungen gesammelt und hat dann gefragt, kennst du irgendeine der Personen auf diesem Bild? Da könnte man sagen, ja, und es ist ein Formular aufgepoppt, wo man Namen und Adresse desjenigen reinschreiben kann. Und wenn man keinen erkannt hat, dann hat man Nein gesagt, ich erkenne keinen, und das nächste Bild ist erschienen. Das Problem sieht man natürlich an dieser Aufbauweise, wenn da irgendwie 10 Verdächtige stehen, dann muss man erstmal als jemand, der die Leute identifiziert hat, natürlich aufwendig erklären, wo derjenige zu sehen ist. Deswegen gab es von einer anderen Webseite sozusagen ein Update, die haben die Leute so gleich markiert mit Buchstaben und haben dann gefragt, wie dasselbe, wer ist das, kannst du mir den Namen von demjenigen sagen. Das Formular ist aber das Interessanteste an dieser Webseite. Denn dieses Formular fragt noch nach weiteren Details. Was sie noch wissen wollten, sind Telefonnummern, Twitter, Konten, Facebook, Link und so weiter. Und natürlich muss man sich fragen, wozu brauchen denn Leute, die eigentlich der Polizei nichts anderes als Name und Gesicht schicken wollen, noch weitere zusätzliche Informationen. Und man wird dann später erkennen, dass sie das natürlich für die Vergeltung verwenden. Ich habe ja über Leute jetzt gesprochen und dass sie das Internet am Leben erhalten. Anders, Stichwort Memes. Ja, und es gab ein Meme, nämlich ein Looter-Meme. Es gab eine Webseite, Photoshop Looter, und da haben sich die Leute einfach irgendwelche lustigen Bilder überlegt. Hier bricht beispielsweise bei Cameron, bei Cameron die Plünderer ein, während er die Pressekonferenz gegen die Plünderer hält. Oder dieses. Oder andere Bilder, wo die Plünderer von Justin Bieber Plakate stehlen oder Barbie-Puppen oder irgendwie von Sesam-Puppen weglaufen. Solche Sachen. Und das ist natürlich wichtig für Informationen. Dadurch, dass es Memes sind, verteilt sich das auf Blogs, auf Webseiten, Boulevardmedien nehmen das auf und es steigert die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig den abgebildeten, gesuchten Plünderer erkennt. Kommen wir zum Teilvergelten. Es gab bei Amazon, hat sich etwas Interessantes abgespielt, nämlich Nachfrage und Angebot. Die Leute haben angefangen, sich für Sport zu interessieren. Der Absatz der Sportgeräte ist wirklich enorm gewesen. Beispielsweise sehen wir im ersten Bild einen Stock für Yoga-Übungen und Baseballschläger. Der Witz an diesem Bild ist die Nachfrage. Die Nachfrage nach dem Yoga-Stock ist um 50.000% gewachsen. Nochmal 50.000. Baseballschläger 14.000. Das ist, also man sieht, die Leute, der digitale Mob hat sich bewaffnet. Übrigens, Baseballschläger habe ich auch noch nicht gesehen, ist Rabattaktion. Also, wenn man gleich zwei kauft, für die gesamte Familie. Was heißt denn jetzt Vergeltung? Also dieses Screenshot zeigt eigentlich ganz gut, wie so ein Twitter-Aggregator-Konto vorgegangen ist. Wir haben hier nämlich alle Teile, die schon gut angesprochen wurden, nämlich Identifikation von Leuten, Organisation und Vergeltung. Im ersten Tweet, da schreibt das Twitter-Konto, ja, wenn ihr also Beweise findet, also irgendwelche Bilder oder Facebook-Links oder sowas, von den Plünderern, bitte tag das mit Name and Shame oder Riot Clowns und lasst uns sie jagen. Lasst uns diese Leute jagen.
Sorry.
Ich will auch, also nicht, dass die Leute das verstehen, ich will euch nicht jagen. Ja. Soweit zur Organisation. Zweiter Part, Identifikation, sieht man an diesem dritten. Tweet, da hat er lädt also offensichtlich ein Foto von ihm hoch oder ein Beweisbild und sagt, ne, wer ist das und taggt das mit Riot Clowns. Ja, und der zweite Tweet, da sieht man, wozu der Baseballschläger gebraucht wurde. Da wurde eine Chloe Justin Bieber Fieber erkannt von der digitalen Bürgerwehr. Und dieses Twitter-Konto würde sie diese Chloe doch gerne mit dem Baseballschläger treffen. Und zwar zum einen, weil sie geplündert hat und zum zweiten, weil sie Justin Bieber. Was ist bei dieser, also wie hat, da war die Frage, was waren die Leute bei Facebook, wie hat das funktioniert? Diese 1 Million Leute bei Facebook haben genau dasselbe getan und noch ein bisschen mehr. Es ist ein Fall überliefert, den ich gesehen habe, da wurde so ein Plünderer erkannt, durch die digitale Bürgerwehr, sagen wir jetzt Martin Müller. Und dann hat der Gründer der Gruppe geschrieben, ja, den Martin Müller, den haben wir ja erkannt, das ist übrigens die Telefonnummer von seinem Chef, ruft da doch mal an und sagt dem Chef, wie toll er es findet, dass sein Angestellter ein Plünderer ist. Übrigens ruft nicht nur einmal an, sondern mehrere Nummern. Diesen Leuten ging es einfach um die soziale Vernichtung der Plünderer oder der Leute, die sie für die Plünderer gehalten haben. Wenn ich auf Konferenzen zeige ich auch gerne dieses Bild so am Abschluss und habe dann immer früher gesagt, ja, bei Social Media, es war nicht alles schlecht den UK Riots. Die Leute haben Social Media auch für gute Dinge benutzt, beispielsweise für Cleanup Riot. Das ist eine Aktion, da haben zumindest auf Twitter gab es 10.000 Follower. Die Leute haben sich gesammelt, um eben den Schutt und Dreck von den Straßen wegzuräumen. Das ist beispielsweise so ein Symbolbild. Ich hatte dasselbe an der Uni Hamburg-Harburg gesagt und dort saß ein Student, der glaube ich Sozialwissenschaften macht oder Politikwissenschaften. Und er hat mir gesagt, liebe Erträglichkeit, du interpretierst dieses Bild falsch. Und er hat das so gedeutet, er hat gesagt, richtig, die Leute sind auf die Straße gegangen, um den Dreck wegzuräumen. Nur, dass mit dem Dreck nicht Schutt gemeint war, sondern Mensch. Das ist zumindest seine Interpretation. Die Menschen sammeln sich, um die Plünderer wegzuführen. Ich möchte also dieses Phänomen digitaler Bürgerwehr bzw. Social Media Bürgerkrieg zusammenfassen. Ich würde das gerne zusammenfassen, was wir eigentlich festgestellt haben. Also, wir haben eine digitale Bürgerwehr, die dezentral organisiert ist, die eine kritische Masse von wirklich vielen Menschen erreicht hat, die sich von außen steuern lässt, die sich überhaupt nicht davor fürchtet, alle möglichen neuesten Technologien einzusetzen, die sie in die Finger kriegen, sei es Social Media, sei es Gesichtserkennung oder sei es Crowdsourcing, mit dem Ziel, Menschen zu vernichten, die sie zum Abschluss erklärt haben. Und da kann man also den Rückgriff machen auf die Facebook-Revolution. Diesen romantischen Gedanken von Social Media demokratisiert ganze Länder. Man kann sagen, das stimmt so nicht. Facebook und Twitter, das sind Tools. Und es kommt immer noch darauf an, was Menschen damit machen. Und es gibt eben Menschen, die Social Media nutzen, um politische Bewegungen, um alle möglichen Dinge, die sie ihnen nicht gefallen, zu unterdrücken. Was ich damit sagen will, es geht natürlich nicht um Plünderer, es geht nicht darum, wer gejagt wird. Also, ob es jetzt vermeintliche Plünderer sind, ob es echte Plünderer sind, ob es Occupy, Blockupy, Anonymous oder Studer 21 Gegner sind. Das Konzept der Social Media Bürgerkrieges kann eben gegen alle möglichen Formen von Demonstration eingesetzt werden, wodurch man auf alle neuesten Technologien, die wir jetzt haben, durch das Internet zurückgreift. Aus unserer europäischen Perspektive heraus, letzter Satz, habe ich die Befürchtung, dass wir hier nicht den letzten Social Media Bürgerkrieg erlebt haben, sondern den ersten. Vielen Dank. Genau, das war genau das. Also die haben, sobald sie die Leute identifiziert haben, haben sie eben, also noch schlimmer, was Anonymous macht, sondern wirklich gesucht, wo gibt es Angriffspunkte auf diese Person, die wir erkannt haben, was können wir für Infos machen. Da kann man natürlich auch wieder aus Privacy-Gesichtspunkten diskutieren, wie das so ist. Ja, und haben letztendlich versucht, diese Person zu unerwünschten Personen im sozialen Leben zu machen. Das war der Plan. Das ist das Übungs. Weitere Fragen?
Ja, ich würde gerne wissen, wer das Mikro haben möchte, weil ich gar keine Frage habe.
Hallo, das ist jetzt die Sicht, die wir als Außenstehende haben, sind ja nicht der Beteiligte gewesen. Wie ist denn die Sicht von Londonern oder von Engländern? Ist das ein bisschen reflektierter dann auch jetzt?
Jetzt gerade, also es gibt einen offiziellen Bericht von der Londoner Regierung, der auch Leute befragt hat und der diese digitale Bürgerwehr stilisiert zu Helfern, ja, die Plünderer sozusagen auch besiegt haben. So könnte man sagen. Es gibt natürlich viele verschiedene Sichtweisen darauf. Es ist ja auch nicht so, dass wir sie nicht verstehen, was sie tun. Also man kann irgendwie nachvollziehen, dass man sich bedroht fühlt, dass man natürlich so Plünderungen gar nicht möchte und alles versuchen will, um seine Nachbarn oder seine Familie zu schützen.
Gibt es denn Fälle, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das vielleicht eine Fehleinschätzung war und Leuten dadurch irgendwas zugestoßen ist?
Es ist nicht bekannt, dass die Londoner Polizei in diese Richtung ermittelt hat, also in die Richtung der digitalen Bürgerwelt. Denn die fanden das gut. Beispielsweise der Cameron war selber in dieser Facebook-Gruppe, denn der hat sie geliked. Das nennt sich übrigens Vigilantismus, also wo der Staat letztendlich das Auge zudrückt und sagt, naja, solange die uns helfen, ist ja alles gut. Wir unterstützen.
Hi, du hast ja jetzt gerade das Bild von Amazon aufgelegt, wo halt irgendwelche Schlagstöcke da hochgingen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so einfach in Kontext setzen, wie du es gemacht hast. Einerseits, da war halt Chaos in der Stadt und vielleicht klicken sich wirklich mehr Londoner so ein Ding, aber vielleicht, weil sie sich einfach zu Hause unwohl fühlen und sich schützen wollen. Also da jetzt direkt die klaufen sich das jetzt, um irgendjemanden zusammenzuschlagen, das halte ich für etwas verkürzt dargestellt. Genauso wie ich dann am Ende die Interpretation von diesen hochgehaltenen Besen für, die wollen jetzt da Leute mit verkloppen, halte ich für wirklich farfetched an der Stelle. Also das fand ich etwas überdramatisiert. Wie viele belegte Angriffe auf diese Rioter gab es denn?
Inwiefern belegte Angriffe?
Ja, du hast ja gesagt, sie haben sich halt Schlagstöcke gekauft und haben die gesucht und haben die dann, also es gab halt dieses Telefonding, aber das ist ja auch letztendlich nichts Neues. Ich meine, das macht die Seite umgekehrt ja genauso. Also als halt ein Polizist in Berlin einen Demonstranten zusammengeschlagen hat, hat ja sozusagen unsere Seite das genauso gefahren. Das ist ja halt einfach ein Mechanismus, der nicht nur von der unterdrückenden Staatsseite gefahren ist, das fahren die ja genauso.
Es gibt keine Untersuchungen, die untersucht haben, wie viele tatsächlich irgendwie verletzt wurden. Also gibt sie nicht, weil es gibt auch fast quasi auch gar keine Bücher, die überhaupt beispielsweise die politischen Aspekte davon entwickeln. Also es ist noch nicht so weit zu beurteilen, wie viele Fälle tatsächlich gefasst wurden, also wo man sagen kann, das ist jetzt eine Drohung und da wurde tatsächlich jemand zusammengeschlagen.
Also gibt ja noch keine Daten.
Es gibt noch keine Daten, genau. Denn man muss ja erstmal, dann muss man ja erstmal wissen, dass es überhaupt ein Problem ist oder dass es untersuchungswert ist.
Gibt es diese Facebook-Gruppe immer noch? Ist die immer noch aktiv?
Soweit ich weiß, sind die diese Gruppe nicht. Ich schätze, 80-90% der ganzen Seiten gibt es nicht mehr. Sie sind verschwunden und wenn sie irgendwie nicht archiv.org oder Twitter speichert, dann sind die Informationen verloren.
Und gibt es jetzt, natürlich war jetzt die Unterstützung der Regierung dabei, so wie du es jetzt dargestellt hast, Gibt es aber nicht aus Datenschutzgründen auch mehr oder weniger einen Zwang, juristisch gegen solche Seiten vorzugehen? Denn ich kann ja nicht ohne weiteres persönliche Daten ins Netz stellen. Also das müsste es ja auch in England irgendwo eine Beschränkung dafür geben.
Das ist richtig, allerdings sind ja die Plünderer die Bösen und ihre Daten sind quasi nicht so viel wert wie das der anderen Bürger.
Okay, das, ja sagen, das heißt, die Justiz wurde nicht aktiv.
Die Justiz, mir sind keine Fälle bekannt, wo die Justiz tatsächlich da gegen die Plünderer Krieg geführt hat. Wie gesagt, Vigilantismus. Es läuft ja im Sinne des Justiz und im Sinne des Staates. Da sind halt Kollateralschäden, das muss man annehmen. Was Emden angeht, kümmert sich ja die Staatsanwaltschaft gerade darum, den Initiator der Facebook-Gruppe zu vernehmen und zu gucken, ob man ihn verurteilen kann wegen Aufruf zum Lynchmord.
So wie ich den Eindruck hier gewinne, scheint es so, als wird das Ganze auch nicht so richtig aufgearbeitet. Und weil die Lynchjustiz ist ja schon so, dass die dann doch ganz schön die Unschuldsvermutung unterwandert hat. Und sagen wir so, so ein Algorithmus, der kann sich ja auch mal irren und ja einen Falschen dann ans Messer liefern. Oder die Leute erkennen dann die falsche Person. Wie geht man dann damit um? Oder wird es dann einfach mit unter Kollateralschaden verbucht?
Ja, man kann natürlich hoffen, dass wir in Zukunft weiterhin an den Werten der Unschuldsvermutung festhalten. In Großbritannien ist es eher so, dass sie sich eher weg davon bewegen.
Wurde denn mittlerweile die Ursache dieses Aufstandes oder dieser Plünderung mal aufgearbeitet, beziehungsweise mal sich die Wurzel des Übels, dass so ein Zustand er quasi erst verursacht hat, mal angepackt?
Es gab verschiedene Untersuchungen und es gibt noch verschiedene Untersuchungen, die sich anschauen, wie man das politisch bewertet, beispielsweise Rassismus und andere Dinge. Ich habe mich nicht direkt damit beschäftigt, mit den politischen Ursachen. Also ich weiß, es gibt ein Buch, vielleicht sprichst du mich nachher dann an. Ich könnte dir also eins empfehlen, das aus politischer Sicht das Ganze beschreibt. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten stehe ich auch nachher hier auf der Bühne. Ich freue mich über Feedback. Gut, danke.